Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Und wir haben heute eine ganze Stange an neuen Filmen zu besprechen, durch die sich unsere Kinoexpertin Anna Wollner gearbeitet hat. Und die habe ich jetzt am Telefon. Hallo Anna.
Hallo Lukas.
Wir beginnen mit einem neuen Superheldenfilm aus dem Hause Marvel. Das ist ja fast ein wöchentliches Ereignis, dass es Neues aus dem Marvel-Universum gibt. Zumindest ist das gefühlt für mich so. Nun also bekommt Dr. Strange seinen ersten Film. In der Hauptrolle Benedict Cumberbatch. Welches Epos wird uns da erzählt? Und taugt das auch was für Menschen wie mich, die mit Superheldenfilmen auch aus dem Hause Marvel bisher nicht so viel anfangen konnten?
Da kann ich ausnahmsweise mal ja sagen, weil in Film Nummer 14, also das mit dem wöchentlich ist tatsächlich nur so der gefühlte Rhythmus, aber mit Film Nummer 14 holt Marvel einen Superhelden aus der Kiste, der bei uns in Deutschland in Fankreisen zwar relativ beliebt ist, aber darüber hinaus die Comics aus den 60ern über diesen Doctor Strange relativ unbekannt sind. Benedict Cumberbatch spielt einen Neurochirurgen in New York, der mehr oder weniger begnadet ist, nicht nur was sein fachliches Können angeht, sondern vor allem auch seine Arroganz. Und durch einen Autounfall, den er selber verschuldet hat, kann er seine Hände nicht mehr benutzen. Er hat keine Kontrolle mehr über sein Handwerkszeug und reist aus purer Verzweiflung und durch einen Tipp nach Nepal, wo er auf The Ancient One trifft, in einer Einsiedlerin mit einer Glaubensgemeinschaft, die es erschafft, über pure Geisteskraft relativ viel zu bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Zeitreisen durch Portale, Dimensionenwechsel und der bewusstseinserweiternde Zustände generieren kann. Und bei dieser Frau geht Benedict Cumberbatch als Dr. Strange in die Schule und wird zum besten Magier aller Zeiten, schafft es also relativ schnell, sich diese Fähigkeiten anzueignen. Es gibt dann noch natürlich, wie das bei Comic-Verfilmungen oder so ist, ein Bösewicht, der sein Unwesen treibt, gegen den gekämpft werden muss. Aber dieser Film ist gerade, weil er tatsächlich eine Origin-Story erzählt und nicht der fünfte Thor oder Captain America-Aufguss ist, mal wieder was Neues, in dem auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Comic-Verfilmungen bisher gesehen haben, es schaffen mitzukommen, weil die Anspielungen auf andere Helden natürlich da sind, aber sich relativ im Rahmen halten. Und was hier tatsächlich mindblowing ist, wie es im Englischen ja so schön heißt, ist das Visuelle. Du erinnerst dich bestimmt an die Filme Inception und Matrix. Mhm. Das kannst du hier nochmal so ein bisschen ja potenzieren, am besten mit 100, denn es gibt wirklich alles in diesem Film. Ich hatte das Gefühl beim Gucken, ich gucke die ganze Zeit durch so ein Kaleidoskop, also dieses Fernrohr mit Kristall, das alles bunt macht und alles verdreht, und sobald ich einmal irgendwie an der Linse justiere, ist wieder alles ganz anders. Hier kippen wirklich Städte von links nach rechts, hier verschiebt sich alles und dadurch wird dieses Reisen durch die Dimensionen, diese Verschiebung von Raum und Zeit unglaublich dargestellt. Es ist wirklich, dass ich so ein bisschen mit offenem Mund da saß und mich von diesen Bildern habe überwältigen lassen. Bilder tatsächlich, die dann auch so ein bisschen über eine relativ schwache oder vorhersehbare Story hinwegtrösten können, aber der Auftakt von Benedict Cumberbatch als Superheld, der ist für mich tatsächlich gelungen, dass ich so weit gehen würde und sage, es ist nach Deadpool die beste Comic-Verfilmung des Jahres.
Okay, dann ist es definitiv notiert für mich. Ich fand den Trailer schon visuell sehr ansprechend. Neben Cumberbatch, um mal auf die Darsteller noch mal kurz zu sprechen zu kommen, und Swinton, spielen ja auch noch Mads Mikkelsen mit und Chiwetel Ejiofor, also ein von der Besetzung her auch unheimlich tolle Charakterdarsteller dabei. Bekommen die denn in diesem Film den Platz, auch das zu zeigen und ihr Potenzial abzurufen?
Also Tilda Swinton auf jeden Fall, wobei sie auch noch so ein bisschen die kontroverseste Figur spielt mit dieser Figur der Ancient One, weil die in den Comics eben eigentlich von einem Mann gespielt wird, von einem Asiaten, und hier jetzt schon wieder Hollywood dieses klassische Whitewashing vorgeworfen wird, dass man einen asiatischen Schauspieler durch eine Frau ersetzt. Es ist aber ein Twist, der für mich aufgeht, weil es einfach kein weißer Mann ist, sondern eine weiße Frau, und Tilda Swinton für mich auch einfach alles spielen kann. Also ein Vorwurf, den ich nicht in Gänze nachvollziehen kann, und Chiwetel Ejiofor von Mads Mikkelsen sind für mich dann fast noch so ein bisschen die schwächsten Figuren, zusammen mit Rachel McAdams, die eigentlich als Assistenzärztin von Dr. Strange in der Realität, also im echten Leben, so ein bisschen zur Stichwortgeberin degradiert wird. Da tatsächlich also Story-Charaktere ein bisschen ausbaufähig, aber trotzdem hat der Film diesen typisch verschmitzten Marvel-Humor, den es auch immer wieder gibt. Also das sind dann auch so also Momente, wo es mich gar nicht weiter gestört hat, dass an der Charakter- oder Figurenbildung ein bisschen gespart wurde.
Wir kommen von einer Comic zu einer Buchverfilmung. The Girl on the Train ist ein Thriller, der auf dem gleichen gleichnamigen Bestseller der britischen Autorin Paula Hawkins basiert. Der Plot hat mich ein wenig zumindest an Hitchcocks Das Fenster zum Hof erinnert, nur dass das Fenster sich in diesem Fall bewegt, weil sich die Protagonistin auch in einem Zug aufhält. War es das schon mit Hitchcock vergleichen? Bin ich da auf dem falschen Weg oder ja, wie kann man das sehen?
Ja, was die Verfilmung angeht, auf jeden Fall, denn mit Hitchcock hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Ich habe das Buch gelesen, ich habe das Buch damals wirklich, glaube ich, an einem Nachmittag durchgezogen, weil es einfach so spannend war, wie hier die Geschichte erzählt wird von einer jungen Frau, die nach London reinpendelt und im Augenwinkel meint, ein Verbrechen beobachtet zu haben in einer Reihenhaussiedlung, die sie sehr gut kennt, weil sie dort selber gelebt hat. Diese junge Frau, Rachel, im Film gespielt von Emily Blunt, ist zumindest im Buch relativ unsympathisch, weil sie sich in Lügen verstrickt, alkoholabhängig ist und eigentlich relativ durchtrieben ist und das Buch mit Perspektivwechseln spielt. Es gibt nicht nur sie, es gibt auch noch zwei andere Frauen, die zu Wort kommen und sich so ganz langsam, puzzelartig hier einen Kriminalfall zusammenschiebt, der einen relativ großen Twist hat, so ein bisschen Richtung Gone Girl geht. Und hier jetzt mit der Verfilmung versucht wird von Tay Taylor, diese Stimmung aufzuhalten und es in Minute 3 ungefähr schon scheitert. Das beginnt da schon, dass man die Story von London nach New York verlegt hat. Nun fährt in New York natürlich auch der Vorstadtzug, aber dieses nass, kalte, graue, enge Brickstone-Gefühl, was in London aufkommt, auch schon beim Lesen, das hat der Film hier überhaupt nicht mehr. Emily Blunt spielt verzweifelt gegen dieses Drehbuch an. Und das ist tatsächlich für mich so ein bisschen die Thriller-Enttäuschung des Jahres, weil dieser Perspektivwechsel überhaupt nicht mehr gelingt. Die Kamera klebt die ganze Zeit viel zu nah am Gesicht von Emily Blunt, nur um zu zeigen, dass diese Frau vielschichtiger ist, als sie auf den ersten Blick vielleicht scheint. Es ist tatsächlich eher so ein bisschen Desperate Housewives meets Gone Girl als irgendwas auch nur annähernd mit Hitchcock.
Außerdem kommt in die Kinos heute ein Animationsfilm, der heißt Kubo, der tapfere Samurai. Bemerkenswert finde ich erstmal, kommt weder von Disney bzw. Pixar noch von DreamWorks, das sind ja sonst die Kandidaten für Animationsfilme dieses Ausmaßes. Welche Geschichte erzählt Regisseur Travis Knighter und kann er das so gut wie die ganz großen Studios?
Er kann es so gut wie die ganz großen Studios allerdings nicht das Geschichten erzählen, sondern die visuelle Umsetzung. Das Studio, was hier dahinter steckt, heißt Leica, ist ein bisschen kleiner. Die haben zum Beispiel Paranorman gemacht oder letztes Jahr Boxwolf. Und hier ist es wirklich die Machart, die atemberaubend ist, weil es eben ein Stop-Motion-Film ist. Und eine japanisch angehauchte Geschichte erzählt eben von Kubo, dem tapferen Samurai, einem kleinen Jungen mit einer schwerkranken Mutter, der sich in seine Fantasiewelten flüchtet, die er aber mit uns teilt, indem er nämlich mit Origami-Figuren Geschichten erzählt über Geister, über schwarze Magie etc. Und diese Figuren irgendwann zum Leben erwachen und er merkt, er hat eine ganz besondere Kraft, er hat auch etwas Übernatürliches und zusammen mit einem weißen Affen und einem schwarzen Käfer auf ein Abenteuer geschickt wird, also diese typische Coming-of-Age-Geschichte, die hier eigentlich erzählt wird, aber wie das erzählt wird, das ist einfach wirklich ganz, ganz toll gemacht, wie hier mit Stop-Motion, also wirklich Bild für Bild, diese Figuren aus dem 3D-Drucker eintauchen in diese mystische, ja vielleicht auch für Kinder ein Stück weit zu düstere Welt, also von den Animationsfilmen, die es ja dieses Jahr wirklich zahlreich gab, sticht der hier einfach durch das visuelle Erlebnis hervor.
Dann schauen wir zum Schluss nochmal auf das, was das deutsche Kino so zu bieten hat diese Woche. Da erscheinen heute gleich zwei Filme, die sich, zumindest das ist mein Eindruck, mit den Irrungen und Währungen von Menschen aus der Altersgruppe 25 bis 35 auseinandersetzen. Da ist einmal Julius Schultheiß Lotte und der Film Nirgendwo. Vielleicht kannst du bei beiden mal erzählen, was da so tatsächlich der Inhalt ist und ob das was taugt.
Ja, die beiden Filme kann man eigentlich relativ gut gegenüberstellen, weil Nirgendwo, wie der Titel schon so ein bisschen verspricht, in der Provinz spielt und Lotte so der klassische raue Berliner Mumblecore-Film ist. Nirgendwo ein junger Student, der zurück in sein Heimatdorf muss, weil sein Vater überraschend gestorben ist, mit dem Studium kurz vor Studienabschluss geht, eigentlich nur noch ein Jahr hat, aber durch den Tod des Vaters so ein bisschen in eine Identitätskrise gestürzt wird, seine alten Schulfreunde wieder trifft und sofort dieses Gefühl von Jungsein, kurz nach dem Abi wieder aufkommt, aber auch er merkt, es ist nicht alles stillgestanden in der Provinz, es haben sich alle weiterentwickelt, es gibt so die klassischen Figuren, er verliebt sich wieder in seine Jugendliebe, seine beste Freundin ist schwanger, weiß nicht, ob sie das Kind behalten soll oder nicht, eine andere Freundin weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, soll sie ihre Sandkastenliebe heiraten, soll sie studieren, eine Ausbildung machen, also dieses Gefühl, des, was fange ich eigentlich mit meinem Leben an, schafft der Film vor allem durch seine Darsteller Ludwig Trepte, Saskia Rosendahl, Jella Hase, Amelie Kiefer aufzufangen, also so wirklich ein Film für die Zielgruppe Ich bin gerade mit der Schule fertig, fange jetzt an zu studieren, so bis Mitte 20. Lotte hingegen von Julius Schulte heißt ein Stück weiter. Lotte ist 32, hat aber auch noch keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Und ja, improvisiert sich so ein bisschen durch Berlin, arbeitet als Krankenschwester. Und irgendwann wird sie eingeholt von ihrer Vergangenheit, weil ein junges Mädchen vor ihr steht, eine Patientin, die sagt, du bist übrigens meine Mutter. Lotte also mit 16 schwanger geworden, hat dieses Kind weggegeben und dieses Kind kommt wieder. Sie ist jetzt 32 und ist aber immer noch nicht wirklich bereit für diese Mutterrolle. Es ist so ein bisschen dieses Umdrehen der Verhältnisse. Die 16-Jährige, die ihr dann nach dem Feiern die Haare aus dem Gesicht hält, wenn sie kotzen geht. Also ein Film, der nicht komplett, aber zu großen Teilen improvisiert ist und einfach so ein Stimmungsbild dieses, ich kann mit 32 auch noch immer nicht wissen, was ich mit meinem Leben machen will. Und ist so ein Stück weit, finde ich, der reifere Film im Vergleich zu Nirgendwo.
Das sagt Anna Wollner. Wir haben über die Streifen gesprochen, die heute in deutschen Kinos anlaufen. Neues aus dem Marvel-Universum mit Doctor Strange, den Thriller Girl on the Train, Animationskino mit Kubo, der tapfere Samurai und dann auch noch Lotte und Nirgendwo. Danke dir, Anna.
Gern geschehen.
Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.